Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid fit genug. Temperaturen steigen. Und dennoch ist es immer eine Freude, auch gemeinsam das Wort Gottes zu lesen. Und wenn ich da so sitze, das ist immer für mich die schwierigste Zeit. Wenn ich dann hier vorne stehe, dann löst sich das so ein bisschen. Aber wenn ich da sitze, dann denke ich immer, wer bin ich, dass ich das Wort Gottes mit euch teilen darf? Oder was habe ich schon zu sagen? Und deswegen ist mein Gebet innerlich immer, es gibt einen sehr schönen Vers in dem Psalm 119, Vers 18 ist das, glaube ich, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Öffne mir die Augen. Wir brauchen geöffnete Augen, um den Wert des Wortes Gottes, den Schatz, den wir in unseren Händen halten, auch wirklich entdecken und anwenden können. Ja, ich bin sehr dankbar für den Text, den wir jetzt lesen durften. Und ich möchte euch mit hineinnehmen nochmal in den Kontext, weil wir teilen das ja mal so ein bisschen ein, die Schriftlesung und auch den Text, den Predigtext. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, auch nochmal zurückzuschauen, was ist in Kapitel 19 passiert. Wir bewegen uns gerade in der dritten Missionsreise von Paulus und seinen Mitstreitern. Und wenn ihr euch erinnern könnt, Kapitel 19 beginnt eigentlich damit, dass Paulus nach Ephesus zurückkommt und er verbringt über 2 Jahre, fast, also manche sagen bis zu 3 Jahre in Ephesus. Und ich hatte euch versucht, so ein bisschen mit hineinzunehmen, was mein Eindruck war, warum verbringt er so viel Zeit jetzt in Ephesus? Er war ja eigentlich immer auf der Reise, manchmal nur ein paar Monate, manchmal nur ein paar Wochen in manchen Städten, hat das Evangelium dort verkündigt. Und wir haben gesagt, dass der Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 18 bis 20, dieser Befehl lautet unter anderem, ich zitiere ihn jetzt nicht komplett, aber machet zu Jüngern alle Völker. Und ich glaube, dass Paulus nicht nur das Ziel hatte, Menschen zu Jesus zu führen, dass sie von Neuem geboren werden, sondern er wollte auch, dass sie Nachfolger werden, Jünger werden. Und das beinhaltet viel mehr als nur jetzt die Bekehrung, sondern ein Nachfolger zu sein, ist jemand, der Jesus den Platz gibt, der ihm gehört. Nämlich, welchen Platz gehört ihm? Welcher Platz gehört Jesus in deinem Leben? Der Erste. Er möchte der Boss sein in unserem Leben. Er möchte unser Leben bestimmen. Und das ist etwas, was wächst, was reift, was gefördert werden muss. Und Paulus war sich dessen bewusst. Und deswegen ging er jetzt in der dritten Missionsreise etwas anders vor. Er hatte andere Schwerpunkte. Klar, das Evangelium verkündigen war immer noch sein Herzensanliegen. Er war Evangelist. Aber er war auch Hirte. Er wusste, dass es nicht reicht, Menschen nur zu Jesus zu führen und zu hoffen, dass alles gut wird. Sondern wir tragen Verantwortung für Menschen, die wir zu Jesus führen, dass sie dranbleiben, dass sie in die Nachfolge kommen. Und das war Paulus wichtig und deswegen verbringt er auch viel Zeit in Ephesus. Eigentlich die längste Zeit in seinem Dienst hat er dort verbracht. Und wir haben in unserem Text in Kapitel 19 gelesen, dass Menschen zum Glauben kamen. Sie kamen in die Schule des Tyrannus. Er förderte so und erklärte ihnen das Wort Gottes. Und Gott wirkte, in Vers 11 haben wir das gelesen, das hat Wolfgang letztes Mal betrachtet, ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus. Und dann haben wir die Begebenheit, dass böse Geister ausgefahren sind. In Vers 13 lesen wir das. Und dann haben die Söhne Skevas vom hohen Priester versucht, das Gleiche zu tun. Und sie wurden überwunden von den bösen Geistern. Und in Vers 15, das finde ich eine sehr interessante Aussage, die da gemacht wird in der Schrift. Da heißt es nämlich, aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und ich finde das sehr interessant, also hier sind Dämonen, die sozusagen Jesus anerkennen, dass er der Herr ist. Und sie kannten auch Paulus, aber es heißt, wer seid ihr? Und da habe ich mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil ich sage das jetzt so ein bisschen als Einführung in das, was jetzt kommt, als unser Predigtext. Es ist eine Sache, Jesus zu kennen. Es ist aber nochmal was anderes oder die Frage, die wir uns stellen müssen eigentlich. Es kennt Jesus dich? kennt Jesus dich. Und warum ich das sage, ist in Matthäus 7, 21, ist ein sehr bekannter Text, wo es heißt, ich lese dir mal vor, in Matthäus 7, 21, da geht es ja auch um Wunder und Zeichen und so weiter. Und da heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, also das ist das, was ein Mensch zu Jesus sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, und das sehen wir hier auch an unserer Textstelle, und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und jetzt kommt die Reaktion von Jesus, und dann sagt er, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Das ist heftig. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Kennt Jesus dich, ist eine viel wichtigere Frage. Und das kommt aus diesem Text hervor. Und deswegen ist es so wichtig, auch nicht nur einen Anfang mit Jesus gemacht zu haben, sondern wirklich in die Nachfolge zu gehen, dass wir Jesus kennenlernen, aber dass wir auch lernen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und ich glaube, dass unser Text heute Morgen einiges dazu zu sagen hat. Deswegen mache ich diesen Einstieg nochmal. Aber es ist wichtig, dass wir, wenn wir diese einzelnen Abschnitte dieses Kapitels nehmen, dass wir den Zusammenhang sehen. Also es geht hier darum, dass Menschen aus der Welt herausgerufen werden, das Evangelium hören, sie reagieren drauf und dann passiert etwas. Ja, ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, etwas Neues entsteht. Und ich möchte mit euch durch den Text jetzt nochmal gehen, Schritt für Schritt. Und ich habe heute so ein bisschen das Thema also umschrieben mit einem Vers aus Jesaja 42, Vers 8, den könnt ihr dann mal zu Hause nachschlagen. Und da steht es, im Teil darin, ich bin der Herr, das ist mein Name. Das kommt aus dem Jesaja 42, 8. Das ist so ein bisschen mein Thema. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Und was beinhaltet das eigentlich, ein Jünger Jesu zu sein? Was heißt es, in der Nachfolge Jesu unterwegs zu sein? Das ist heute so ein bisschen mein Thema. Und ich denke, dass unser Text hier einiges dazu zu sagen hat, was uns helfen kann. Das Erste, was wir hier sehen, im Vers 17, wenn ihr nochmal hineinschaut. Also nachdem das alles passierte, diese Kraftwirkung, diese Wunder, dann auch, dass die Söhne des hohen Priesters überwältigt worden sind von den Dämonen, aus dem Haus flohen, das war allen bekannt. Da heißt es hier, das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gepriesen. Das ist das Ziel Gottes in unserem Leben, dass Jesus hoch gepriesen wird in deinem Leben. Dafür sind wir geschaffen worden, um etwas sein zum Lobpreis, wie es in Epheser dann später heißt, dreimal wird das da wiederholt in Kapitel 1, dass wir etwas sind zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist unsere Berufung, das ist das höchste Ziel, was wir haben können in unserem Leben und was Gott in uns wirken möchte, dass durch unser Leben Gott verherrlicht wird, groß gemacht wird. Dafür sind wir geschaffen worden. Und das wahre Glück, was der Mensch eigentlich sucht, findet er genau in diesem Punkt. Dass Gott groß wird, dass Jesus groß wird. Da finden wir unsere Erfüllung, unsere Freude, unseren Sinn. Das ist das oberste Ziel. Jesus will das Zentrum deines Lebens sein, meines Lebens sein. Und in Römer 10, das ist auch eine Textstelle, die das ganz gut verdeutlicht. In Römer 10, Vers 9 und 11, ich lese euch das mal vor und schaut mal genau hin oder hört mal genau hin, wie Paulus das den Römern formuliert in dem Römerbrief. Da heißt es in Vers 9, in Kapitel 10, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als was bekennst, wie geht's weiter? Als den Herrn. Da steht nicht als Retter. Da steht auch nicht als Heiland. Sondern da heißt es, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckte, so wirst du gerettet. Also das Evangelium dürfen wir nicht lösen, nur von dem Gedanken, wir brauchen Rettung. Ich will nicht in die Hölle, ich sage es mal ganz einfach, ich will in den Himmel. Wer will das nicht? Wer will das nicht? Keiner will gerne in die Hölle. Wenn es sie denn gibt und so weiter, das lassen wir jetzt mal raus, das Thema. Aber alle wollen wir in den Himmel. Aber das ist nicht das Ziel Gottes in erster Linie. Es ist ein Beiprodukt der Himmel. Sondern Jesus als Retter annehmen, als Herrn, das ist etwas anderes. Dass er der Chef wird in unserem Leben. Dass er das Steuer unseres Lebens übernimmt. Das Ruder unseres Lebens. Und dann heißt es weiter in Vers 10, denn wenn du mit dem Herzen glaubst, und denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also hier sehen wir eigentlich, dass das Evangelium mehr beinhaltet, als nur, dass Menschen Rettung finden. Das ist wichtig und es ist Grundlage, klar. Aber es beinhaltet noch viel mehr. Jesus möchte unser Herr sein. Er möchte der Chef sein, die Nummer eins in unserem Leben. Und das beschreibt die Bibel eigentlich als einen Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen, sondern das dauert ein ganzes Leben, das immer wieder neu zu entdecken. Dass es gut ist, dass Jesus das Zentrum ist meines Lebens. Denn oft passiert es, und das passiert auch in meinem Leben, dass er aus dem Zentrum verschwindet, er eine Randfigur wird und ich selber wieder Dinge in die Hand nehme. Und das heißt es, und das gilt es immer wieder neu zu entdecken. Aber was heißt das jetzt so ganz konkret, wenn ich sage, Jesus soll die Nummer eins sein in meinem Leben? Er soll der Herr sein meines Lebens. Was heißt das jetzt ganz konkret? Die Bibel gibt da sehr viel Auskunft. Das ist so ein Thema, was mich immer schon mein ganzes Leben lang begleitet, dieses Thema Jüngerschaft, Nachfolge. Und ich möchte nur einen Vers lesen oder zwei aus dem Matthäusevangelium. Warum ist das so wichtig? Weil ich stelle immer wieder fest, auch in meinem persönlichen Leben, aber auch indem ich mit anderen Christen unterwegs bin, dass manchmal dieser Aspekt weitgehend verloren gegangen ist. Man redet sehr viel über Jesus und wie wertvoll wir sind und wie er uns lieb hat und wie schön es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Das stimmt auch, aber es ist mehr als das. Und der Vers in Matthäus 16 drückt das so ein bisschen aus, oder nicht ein bisschen, aber sehr stark aus. Es gibt noch andere Textstellen, Lukas 9, Lukas 14. Aber ich lese mal den aus Matthäus 16, Vers 24 und 25 vor. Das gehört auch zum Evangelium. Das dürfen wir nicht voneinander trennen. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, in Vers 24, Matthäus 16. Wenn jemand mir nachkommen will, das heißt Jüngerschaft, das heißt Nachfolge, so verleugne er sich selbst. Ist nicht sehr angenehm. Ja? Und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn, und jetzt erklärt er das, was das bedeutet, sich selbst zu verleugnen, das Kreuz auf sich zu nehmen. Denn wer sein Leben retten will, und das wollen wir alle, wenn wir ehrlich sind, keiner leidet gerne, keiner verleugnet sich gerne selbst oder auch ein Kreuz auf sich zu nehmen, ist nicht angenehm, oder? Was denkt ihr? Aber er sagt hier, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ist schon ganz schön anspruchsvoll, oder? Geht das nur mir so? Es ist anspruchsvoll. Jesus ist nicht nur mit 20, 30 oder 50% deines Lebens zufrieden. Er will alles. Haben wir damit ein Problem? Ja, dann aber schon. Und das gilt es zu entdecken. Das ist ein Schatz eigentlich, wenn wir ihn entdecken. Und der muss immer wieder neu entdeckt werden. Denn wenn wir unser Leben behalten wollen, dann werden wir es verlieren. Wenn wir es aber verlieren um seinetwillen, dann werden wir es gewinnen. Und das gilt es zu entdecken. Aber das hat auch etwas mit Veränderung zu tun. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, ganz konkret in dem Leben dieser Gläubigen, die wir gerade in Apostelgeschichte 19 gelesen haben, die zum Glauben kamen. ganz frisch zum Glauben gekommen. Was können wir lernen von ihnen? Und da gehen wir zurück in unseren Text in der Apostelgeschichte 19. Wir haben jetzt gesehen, das Ziel Gottes in unserem Leben ist, dass er die Nummer eins ist in unserem Leben. Dass er der Herr sein möchte, weil das ist das Beste für unser Leben. Aber wir sind nicht immer davon überzeugt. Oder manchmal schließen wir manche Teile unseres Lebens oder Herzenskammer weg und wollen nicht, dass Jesus da hineingeht. Und dann heißt es Vertrauen, öffnen, erkennen, glauben, vertrauen, dass Jesus es gut meint. Und er meint es immer gut. Also, was sehen wir hier in unserem Text? Was ist so die erste Reaktion, nachdem die Menschen dort in Ephesus zum Glauben kamen? Wir haben gesehen, dass der Name des Herrn wurde hochgepriesen. Also es geht um den Namen Jesu. Und in Vers 18 sehen wir die erste Reaktion. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Was bedeutet das genau? Was ist da plötzlich passiert im Leben dieser Menschen? Sie bekannten und erzählten von ihren Taten. Welche Taten? Was hatten sie denn für Taten getan? Waren das gute Dinge? Könnte sein, in unserem Text sehen wir dann, dass viele von denen aber auch Zauberkünste hatten. Das lesen wir dann in Vers 19. Sie hatten Bücher über okkulte Dinge. Das Erste, was passiert im Leben eines Menschen, der zum Glauben kommt, ist, dass er erkennt, dass er vor Gott ein Sünder ist und dass er Vergebung braucht. Sie reden offen über ihr Versagen. Das ist nicht etwas Leichtes, wenn wir ehrlich sind. Und ich glaube sogar, dass das einer der Punkte ist, die am schwierigsten ist, zu überwinden. Und da brauchen wir die Gnade Gottes. Ich rede jetzt von Menschen, die ohne Gott in der Welt gelebt haben und plötzlich erkennen, ich bin ein Sünder. Und das kann manchmal auch bedeuten, dass sie gute Werke getan haben, aber auch die sind in Gottes Augen wie schmutzige Lappen. Aber hier lesen wir, dass sie gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Wisst ihr, Sünde in erster Linie richtet sich immer gegen Gott. Immer. Nicht gegen Menschen, die wir wehtun oder verletzt haben, sondern Sünde in der Bibel richtet sich immer zuerst gegen Gott. In Psalm 51, den David geschrieben hat, beschreibt er seinen Sündenfall sozusagen mit Bathseba. Und dann beschreibt er in diesem Psalm seine Reaktion und sein Leid. Und da sagt er Folgendes im Psalm 51, Vers 6. Er hatte ja Ehebruch begangen, dann hat er den Mann von ihr an die vorderste Front gestellt, Uriah, der ist gefallen, also er hat auch noch Mord begangen, der Mann nach dem Herzen Gottes, David, an dem Gott sein Wohlgefallen hatte. Und dann sagt er in Vers 6 im Psalm 51, der ganze Psalm geht es darum, dass Nathan zu ihm kam und ihn überführte, weil er versucht hat, das zu verdrängen bzw. unter den Teppich zu kehren. Und dann heißt es in Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Sünde in unserem Leben richtet sich immer zuerst gegen Gott. Das ist wichtig. Und Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes Herz und ein zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Da fängt das Wirken Gottes an, wenn wir zerbrechen. Erstmal vor Gott und dann manchmal auch, in dem Fall in unserem Text ja auch, bekennen sie das, ihre Taten vor den Menschen. Und deswegen, das ist so der erste Schritt. Und ich glaube, dass Menschen, die eine wahre Bekehrung erlebt haben, und auch in der Nachfolge leben, sind offen über das, über ihr Versagen, reden offen über ihr Versagen. Ich sage nicht, dass wir jetzt allen sagen, was so schiefgelaufen ist in unserem Leben, aber grundsätzlich glaube ich, ist die Haltung, sollte die Haltung eines Christen sein, dass er offen darüber reden kann. Ich habe versagt. Ich habe Fehler gemacht. Einmal in Bezug auf Gott in der Nachfolge, aber auch manchmal, wenn wir einander wehtun, dass wir aufeinander zugehen können und sagen, kannst du mir vergeben? Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kriterium in der Gemeinschaft unter Christen auch, aber auch in der Beziehung zu Gott, dass wir offen werden und uns öffnen auch und diese Dinge öffentlich oder auch vor Gott bekennen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht und bitte vergib mir. Das war nicht richtig, oder. Im Sprüche 28 ist auch ein sehr schöner Vers eigentlich, der auch so ein bisschen dieses Thema anspricht. In 28, 13, da heißt es folgendermaßen, wer seine Schuld verheimlicht, das können wir alle gut, da sind wir Meister drin. Ja? Dinge irgendwie gutreden oder verheimlichen. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Das ist, was Gottes Wort sagt zu dir und mir. Wer aber sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und ich glaube, das ist einer der zentralen Punkte im Leben in der Nachfolge Jesu, dass wir offen werden auch für die Korrektur Gottes in unserem Leben, aber auch, dass Gott Menschen vielleicht in unser Leben stellt, die uns auf Dinge aufmerksam machen. Dann sehe die nicht als Feind an, sondern als eine Hilfe von Gott, dass wir lernen, in der Nachfolge Jesu dran zu bleiben. Das ist wichtig. Und wir haben hier auch in unserem Text in Sprüche 28 gelesen, 13, bekennen und lassen. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Also es geht nicht nur darum, Schuld vor Gott zu bekennen, sondern dann auch daran zu arbeiten und zu sehen, was brauche ich an Veränderung? Wie kann ich es schaffen, das zu lassen und nicht wieder am nächsten Tag das Gleiche wieder zu tun? Ja, das ist auch etwas, was damit zu tun hat. Und wenn wir das tun, dann beschreibt die Bibel das in Johannes 8 mit den Sätzen folgendermaßen. Dann fangen wir an, ich lese das mal vor, Johannes 8, 31, da sagt Jesus, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird was? Uns frei machen. Das ist so befreiend, ehrlich zu werden vor Gott. Und da heißt es weiter, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworten, wir sind Abrahams Same, sie sind nie jemandes Knecht gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wir sind versklavt. Wir können gar nicht anders. Ja, das ist, was er ihr sagt. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wer von euch möchte frei sein? Ich glaube, wir alle. Ja? Wer will mich frei machen? Und das ist nur möglich, indem wir in der Nachfolge Jesu bleiben, drin sind, im Wort Gottes, haben wir auch gerade gelesen, wer in meinem Wort bleibt, ja, und eben auch offen wird für die Korrektur Gottes in seinem Leben und offen damit auch umgehen. Das ist das Erste, was wir in unserem Text hier sehen. Es heißt in Vers 18, und viele von denen, die gläubig wurden, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, was wir hier sehen in unserem Text, in Vers 19, viele aber von denen, also es waren nicht alle, aber viele von denen, wir wissen, dass Ephesus eine sehr okkulte Stadt war, auch mit dem Tempel und so weiter, und da waren sehr viele okkulte Praktiken. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen, und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Das ist eine Menge Geld. Ein Silberling war ein Tageslohn. Also 50.000 Tageslöhne waren hier verbrannt worden, öffentlich. Was will uns das hier sagen? Wir haben schon eben so ein bisschen andeutungsweise, wer seine Sünden bekennt und lässt. Und hier sehen wir, dass als sie sich bekehrten, blieb das nicht nur bei den Worten oder bei der Hingabe, sondern eben es folgten Taten. In diesem Fall verbrannten sie öffentlich diese Bücher. mit einem sehr hohen Wert. Was uns sagen will, ist, dass es ihnen wichtig war, abzuschließen mit dem alten Leben. Sie wollten damit nichts mehr zu tun haben. Und das kann manchmal auch in unserem Leben bedeuten, dass wir so manches in unserem Leben, wo Gott uns aufmerksam macht, eben nicht irgendwie versuchen, da noch was Gutes herauszugewinnen. Sie hätten ja auch sagen können, komm, wir verkaufen die, machen Geld und geben das Geld in das Reich Gottes. 50.000 Silberlinge ist eine Menge Geld. Aber sie wussten, wenn sie das verkaufen, was machen sie damit? Andere werden da in die Zauberkunst hineingeführt durch das, was sie verkaufen. Und das wollten sie nicht. Sie wollten zeigen, dass sie abgeschlossen haben mit dem alten Leben, was ihr Leben geprägt hat. Und das haben sie öffentlich getan und haben das verbrannt, diese Bücher. Wir finden andere Textstellen in der Bibel, wo Leute anders darauf reagieren. Ich möchte nur einen herausnehmen, einen sehr bekannten. Der war sehr klein und der hat was gemacht, als er Jesus sehen wollte. Wisst ihr, wer das war? Er ist auf den Maulbeerbaum geklettert. Wie hieß er denn? Zachäus, genau. Lukas 19. Der begegnet Jesus, weil er Jesus sehen wollte, aber weil er so klein war, ist er auf einen Baum geklettert und hat gehofft, irgendwie Jesus nur zu sehen. Das war sein Ziel. Aber Gott hat einen anderen Plan gehabt und Jesus, und wir lesen diese Geschichte in Lukas 19. Ich lese jetzt den ganzen Text, aber ihr kennt die Begebenheit. Und Jesus blickt ihn an in Vers 5 und sah, steig herab, komm herab, ich muss mit dir heute in dein Haus einkehren. Vers 6, und er stieg schnell herab und nahm ihn mit Freuden auf. Als sie aber sahen, murrten sie alle, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Juden damals, sie sagten, das ist ein Oberzöllner, mit dem hat man keine Gemeinschaft. Und dann heißt es, er ist bei einem sündigen Mensch eingekehrt um die Herberge. Und dann heißt es in Vers 8, Zachäus aber trat hin und sprach zu mir, siehe, und das war jetzt die Reaktion. Also wir wissen jetzt nicht, was in dem Haus passiert, aber offensichtlich hat er Jesus so einen Eindruck gemacht auf ihn, dass er gesagt hat, bah, ich brauche diesen Jesus. Mein Leben ist kaputt. Ich brauche Vergebung. Wir wissen das Gespräch nicht, aber wir sehen die Reaktion oder das Resultat. Da heißt es nämlich in Vers 8, Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Er hat die Leute übers Ohr gehauen. Der hat nicht nur ein bisschen Zoll genommen, sondern ein bisschen zu viel genommen. Von seinen eigenen Leuten, von den Fremden. Der hat sich bereichert an dem Geld, was er da eingenommen hat, was nicht rechtens war. Und die Reaktion, als Jesus ihm begegnet, ist, ich will die Hälfte meiner Güter geben und den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Das war die Reaktion. Als Heil in das Haus dieses Mannes kam. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist in diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Eine andere Reaktion. Aber es gab eine Reaktion, eine Veränderung in seinem Leben. Er hatte plötzlich eine neue Sicht, die Gott ihm geschenkt hat in Bezug auf sein Leben und was er mit seinem Leben gemacht hat bis dato und wie er das jetzt wieder, ja, wie er das zurückgeben kann, was da kaputt gegangen ist. Hier sehen wir eine andere Reaktion. Aber was wir definitiv sagen können, wenn Jesus Wohnung nimmt in das Leben eines Menschen, dann geschieht Veränderung. Du kannst dein Leben nicht mehr so weiterleben und du willst es auch gar nicht. Und das sehen wir hier. Frage an uns heute Morgen, was hält dich zurück, ganze Sache zu machen mit Jesus? Das ist immer auch unterschwellig so das Thema. Ja? Wir haben ja davon gesprochen, dass Jesus der Chef sein will in unserem Leben, die Nummer eins. Die Frage ist, was hält dich, was hält mich zurück, Jesus wirklich den Platz zu geben, der ihm gehört? Was hält dich zurück? Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, das hält mich zurück. Dann spiel damit nicht, denk nicht nur darüber nach, sondern handle. Das ist, was der Text uns auffordert. Wenn Gott dich auf etwas aufmerksam macht, was dich in deiner Nachfolge, in deiner Hingabe zu Jesus hindert, dann werd es los. Das ist eigentlich die logische Konsequenz oder das ist die Konsequenz, die Gott von uns erwartet, wenn er zu uns spricht. Es reicht nicht, nur darüber nachzudenken. Gibt es Bereiche in meinem Leben, in unserem Leben, die wir nicht Jesus unterordnen wollen, wo wir selber Herr sein wollen noch? Da fordert uns Gott auf. Öffne dein Herz, öffne diese Kammern, die du verschlossen hast, damit er aufräumen kann in unserem Leben. Und wisst ihr, wenn das passiert, wir lesen weiter in unserem Text in der Apostelgeschichte, was passiert dann, wenn das geschieht? In Vers 20 heißt es, so breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus. Wo immer Menschen unter dem Kreuz zerbrechen und Jesus in ihr Leben aufnehmen und ganze Sachen machen wollen, da verändert sich auch das Umfeld. Das heißt ja, es breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Da ruht der Segen Gottes dann drauf. Und im Grunde genommen ist das Schönste, was in unserem Leben passieren kann, oder? Wenn Gott Segen schenkt. Und das Schöne ist, er schenkt nicht erst dann Segen, wenn alles perfekt ist. Weil er genau weiß, das wird nicht der Fall sein. Aber trotz Versagen und trotz mancher Kämpfe, die wir haben, will Gott trotzdem auch uns immer wieder segnen. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Das war das Resultat. Also hier sehen wir in der Nachfolge zwei wesentliche Aspekte in der Nachfolge. Das eine ist, dass wir offen werden, auch transparenter werden, auch in Bezug zu Gott natürlich auch, dass wir unsere Dinge, die in Schieflage sind, offen bekennen können vor Gott. Und manchmal beinhaltet es auch vor den Geschwistern oder wenn ich Geschwister verletze, aber dass wir aufeinander zugehen. Das ist der eine Schritt. Und der zweite Schritt ist eben, dass wir in der Nachfolge auch bereit sind, die Dinge, wo Gott uns aufmerksam macht drauf, sie loszulassen. In der Tat sozusagen umzusetzen. Das ist, glaube ich, die zwei wesentlichen Aspekte in der Nachfolge, die wir hier aus unserem Text sehen und die uns eigentlich ein ganzes Leben lang immer wieder begleiten werden. Das heißt es, in der Jüngerschaft, in der Nachfolge, Jesus zu stehen. Und damit sind wir eigentlich schon im Grunde genommen in diesem Text, was die Nachfolge betrifft, durch. Wir lesen Verse 21 bis 22 eigentlich noch die Pläne, die Paulus jetzt hatte. Das heißt also, Paulus war es wichtig oder er lebte immer in diesem Kontext, dass Gott einen Weg, einen Plan hatte für sein Leben, aber dieser Plan auch beinhaltete, dass er weiterzieht. Und wir werden sehen in Kapitel 20, wenn er sich von der Ephesus-Gemeinde verabschiedet, dass da Älteste waren, dass da eine Struktur war. Er hat die Leute nicht einfach so übergeben und ist weitergezogen, sondern ihm war wichtig, dass wirklich da auch eine gute, solide Grundlage war für das Gemeindeleben, bevor er dann weiterzog. Es heißt hier im Vers 21, nachdem aber diese Dinge ausgerichtet waren, nahm sich Paulus im Geist vor, zuerst nach Mazedonien und Achaia zu ziehen und dann nach Jerusalem zu reisen, indem er sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Und er sandte zwei seiner Gehilfen, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien und hielt sich dort noch eine Zeit lang in der Provinz Asia auf. Wir sehen also, Paulus lernte in der Abhängigkeit von Gott den Auftrag, den Gott ihm vor die Füße gelegt hatte, zu erfüllen. Aber er blieb da jetzt nicht und sagte, ich habe den Plan, noch nach Rom zu gehen. Er hatte seine Pläne, wir wissen das, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber Gott führt ihn Schritt für Schritt auf seinem Weg. Auch das ist etwas, was mit Nachfolge zu tun hat. Ich möchte einen Abschluss, zwei Zitate, ich weiß gar nicht, wer diese Zitate, vielleicht wisst ihr es sogar, wer diese Zitate gesagt hat, aber ich finde sie sehr passend zu unserem Thema heute Morgen. Es hat mal jemand gesagt, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das ist ein interessanter Satz. Sei ganz sein. Gehöre ganz zu Jesus oder lass es ganz sein. Was uns sagen will, ist, dass Jesus reicht es nicht, nur einen Teil deines Lebens zu haben. Er möchte dich ganz. Und das zweite Zitat, ein halber Christ, wie geht's weiter? Ist ein ganzer Unsinn. Auch interessant. Kann man drüber nachdenken. Jesus möchte nicht nur dein Retter sein. Er möchte dein Herr sein. Darum geht es in der Nachfolge. Möge der Herr dazu Gnade schenken, dass das geschieht in unserem Leben, in meinem Leben, und dass wir immer mehr lernen, Jesus unser Leben anzuvertrauen. Das ist ein Prozess, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil je mehr Jesus Wohnung nimmt in uns und er den Platz bekommt, der ihm gehört, desto mehr Freude hast du in deinem Leben. Lasst uns noch beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Es ist ein sehr anspruchsvolles Wort heute Morgen. Und wir, alle, die wir hier sitzen, denke ich, müssen bekennen, dass wir da noch am Lernen sind. In manchen Bereichen so auf der Suche, in manchen Bereichen sogar auch noch kämpfen. Oder auch Dinge zurückhalten, wo wir nicht wollen, dass du da hineinsprichst in unser Leben. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns hilfst. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist, ein liebender Gott. Ein wartender, ein geduldiger Gott bist. Und wir wollen dir danken, Herr, dass du so wunderbar bist und dass du es gut mit uns meinst. Du hast Gedanken des Friedens über uns, Gedanken der Hoffnung und möchtest, dass wir lernen, dir mehr und mehr zu vertrauen. Schenke du dazu heute Gnade an diesem Tag in Jesu Namen. Amen.